So, wir kommen jetzt zu einem etwas trockeneren Thema, nämlich Betriebsprüfung, das Schreckgespenst Ihres Unternehmers. Wir aber nehmen der Betriebsprüfung ihren Schrecken und im nächsten Vortrag von Magister Dr. Michael Kowarik, hallo, Inhaber der Kanzlei Kowarik und eingetragener Wirtschaftsmediator und Coach, erfahren Sie alles zum Thema Haftung und Strafen. Bitte gut aufpassen.
Danke vielmals, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Also nach dem Herrn Wollner ein Referat zu halten, das ist ungefähr so, wie wenn man im Fernsehen nach dem Thomas Gottschalk und der Helene Fischer auftreten muss. Also ich werde mein Möglichstes tun. Ja, ich bin Steuerberater, ich habe nur Stammkunden und komme mit denen eigentlich sehr gut aus. Aber zwischen Gastronomie und Steuerberatung gibt es wahrscheinlich in der Branche her, und wo ich da drauf bin, wenn ich das gibt es halt nicht doch große Unterschiede. Der Herr Wollner, das muss ich Ihnen erzählen, der hat mich an eine Situation erinnert. Bei uns überall passieren Fehler. Wir versuchen das zu minimieren, aber wenn man ehrlich ist, hin und wieder passiert was Entsetzliches. Also ein Kollege von mir hat an eine Dachdeckerei, das passt also wirklich in die Branche, schönes Familienunternehmen, 60 Leute, sie macht, also arbeitet in der Verwaltung, der Mann ist in der Akquisition, die Tochter auch und so weiter. Der schickt, die verlangen, die wollen, dass die Jahresabschlüsse per Mail an sie gesendet werden. Der arme Kollege, der arme Kerl mit die falsche Mailadresse. Und das geht an die Buchhalterin von denen. Das hat das natürlich gleich weiterverteilt. Also die ganze Belegschaft hat dann gewusst, was die für einen tollen Gewinn haben. Ja. Eine entsetzliche Situation. Die ruft mich wutentbrannt an. Es war zeitig in der Früh. Da bin ich eh zu nichts zu gebrauchen. Und glaubt mir, die Problematik schildern zu müssen und ihre Wut näher zu bringen. Und ich habe Gott sei Dank in meiner Jugend ein Beschwerdeseminar besucht und habe mir gedacht, wow, wie reagierst du? Und habe mich an das erinnert und habe gesagt, na entsetzlich. Also was Schlimmeres kann mir nicht passieren. Es ist mir sowas von unangenehm. Und also die hat glaubt, sie muss gegen die geschlossene Tür rennen. Nein. Ich habe die Tür so weit aufgemacht, die ist reingerannt wie nur. Und das war dann ein längeres Gespräch. Es ist dann ein bisschen so rausgekommen, ja, wir haben alle Mitarbeiter und wir wissen, wie schlecht die Mitarbeiter sind und so. Das war mir dann nicht angenehm, weil der Mitarbeiter ist wirklich gut, der hat halt nur einen Fehler gemacht. Ja. Aber irgendwann haben wir uns dann gesagt, naja, also so schlimm will man jetzt tun, ist auch wieder nicht. Und außerdem habe ich dann noch eine Frage und habe mich irgendwas Steuerrechtliches gefragt und damit war das Thema erledigt. Also das war eben eine sehr, sehr unangenehme Situation, die aber Gott sei Dank dann gut vorbeigegangen ist. Ja, ich bin schon ein bisschen vorgestellt worden, ich bin Steuerberater in Wien, bin aber durchaus international tätig, also ich habe auch Klienten in Innsbruck und in Eisenstadt, so ist es nicht, bin nicht nur auf Wien fixiert. Neben der Steuerberatung, das mache ich schon sehr lang, wickle auch schon sehr lange Betriebsprüfungen ab, bin ich auch Wirtschaftsmediator, würde Ihnen gern was darüber erzählen, das ist aber heute nicht unser Thema, vielleicht in der Pause, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung, habe keine Kameraschulung und keine Rhetorik-Ausbildung, ja, aber vielleicht reicht es ja doch. Betriebsprüfung in der Baubranche, in der Baunebenbranche, ja. Sie wissen, das steht im Visier der Finanzverwaltung. Die Baubranche und die Gastronomie. Und sie sind alle miteinander selber schuld, das muss man schon sagen. Die werden als schwarze Schafe angesehen. Gestern habe ich was ganz Spannendes in der Zeitung, sondern auf der BMF-Homepage gesehen, aber es war angeblich auch auf der ORF-Homepage. Erfolgreicher Schlag gegen internationales Baubetrugsnetz. 24 Hausdurchsuchungen, 6 Festnahmen, geschätzte Schadenshöhe 55 Millionen Euro. 3 Jahre lang haben 10 Leute der Finanzpolizei und ein 12-köpfiges Team des Landeskriminalamtes ermittelt, und das waren Täter aus dem ehemaligen Osten, die da billig Leute hineingeschleust haben, keine Sozialversicherungen und Steuer bezahlt haben. Jetzt würden wir uns alle wünschen, dass das nicht zu bezahlen ist oder zumindest geringer wird, aber das geht halt in unserem Staat nicht. Und das hat sich schon ausgezahlt, dass man da, weiß nicht, 32 Leute einsetzt, um dann 55 Millionen zu finden. Aber es ist ja falsch, der Schaden ist ja schon entstanden, also die finden ja die 55 Millionen nimmer mehr, sondern die legen denen höchstens das Handwerk. Na gut, also das ist eine durchaus brisante Sache. Fangen wir mal mit der Betriebsprüfung an. Ich werde mich da ich habe Ihnen da Folien mitgebracht, an die ich mich aber nicht sklavisch halten werde. Es gibt verschiedene Formen von Betriebsprüfungen, nicht besonders interessant für Sie. Interessant ist allerdings, dass man bei den ersten 3 Betriebsprüfungen eine Selbstanzeige machen kann, also die sogenannte normale Betriebsprüfung, Umsatzsteuer, Nachschau und die gemeinsame Prüfung der Lohnabgaben. Da können Sie, wenn Sie Ihr Gewissen erforschen, sagen, ah, da ist was und der wird sicher drauf kommen und ich möchte nicht bestraft werden. Das lege ich gleich auf den Tisch, dann zahle ich zwar die Abgaben nach, aber ich habe kein Finanzstrafverfahren. Das geht bei der Prüfung gemäß Finanzstrafgesetz nicht, weil da ist schon was im Busch, dann nimmt die Finanzverwaltung was an, was nicht stimmen muss, ja? Also das ist ja auch zu widerlegen. Aber da nimmt die Finanzverwaltung was an, da ist schon unter Umständen was entdeckt worden und da geht eine Selbstanzeige nicht mehr. Die Betriebsprüfung hat sich tunlichst eine Woche vorher anzumelden. Wo möchten Sie, dass die Betriebsprüfung ist? Wenn Sie natürlich ein sehr, sehr großes Unternehmen sind, mit einer eigenen, Sie machen die Personalverrechnung selbst, Sie machen die Buchhaltung selbst, da gibt es einen Finanzvorstand womöglich, na, dann wird das logischerweise in den Räumlichkeiten des Unternehmens stattfinden. Die meisten, also meine Klienten, auch wenn sie ein bisschen größer sind, auch wenn sie die Buchhaltung selber machen, sagen, bitte machen das Sie, und dann werden halt die Unterlagen ins Büro gekarrt, und ich habe da einige Zimmer, und dann ist halt ein Zimmer mit Unterlagen von der Dachdeckerei bis zum Dach gefüllt, und ich kann die Prüfer nur bitten, machen Sie es bitte zügig, weil ich möchte diese Sachen dann auch wieder loskriegen. Der Vorteil ist, wenn es beim Steuerberater ist, dass ein Filter dazwischen ist. Also Sie müssen nicht gleich antworten und ich muss nicht alles sofort wissen, weil stehe ja nicht in Ihrem Unternehmen. Also ich kann sagen, ah, da muss ich nachfragen, da muss ich nachschauen. Und das ist ein Zeitgewinn und vor allen Dingen auch, also man kann besser überlegen, das ist schon ein Vorteil. Die Bereitstellung von Unterlagen bietet üblicherweise relativ wenig Probleme. Eines sollten Sie wissen, Sie müssen nicht nur in Papierform, das wird jetzt eh langsam altmodisch, also mit der Zeit kommen eingescannte Belege und so, die man dann auf elektronische Weise zur Verfügung stellen kann, aber jetzt haben wir es doch noch größtenteils, also die Papiersachen zur Verfügung stellen, die Eingangsrechnungen, die Ausgangsrechnungen, aber ganz, ganz wichtig ist, und das steht auch unter Bundesabgabenordnung, Sie müssen die Druckfiles Ihres Rechnungswesens dem Prüfer zur Verfügung stellen. Und zwar warum? Der liest das ein in ein Programm, das heißt ACL, und der kann dann die ganzen Daten filtern und sortieren, so wie er es braucht. Also der kann dann eingeben irgendein Produkt und sieht dann, wie viel von dem Produkt, auf welchen Rechnungen, Eingangsrechnungen dieses Produkt steht, und kann dann unter Umständen herausfiltern, wie oft sie das verkauft haben, ob sie das eingekaufte, die eingekaufte Menge wieder verkauft haben. Nein, dann muss halt was auf Lager sein. Also dieses Programm bietet dem Betriebsprüfer wirklich sehr, sehr große Möglichkeiten. Ja, dann möchte ich noch sagen, ich sage immer, also die, nur nicht zu viel Unterlagen hergeben, das, was verlangt wird, in weiterer Folge schon. Also wenn Reisekostenabrechnungen verlangt werden, wenn Verträge oder Versicherungspolicen verlangt werden, es steht denen zu, die muss man hergeben. Allerdings würde ich es nicht sofort auf den Tisch legen. Obligat ist eine Betriebsbesichtigung, das steht auch in den Prüfungsrichtlinien drinnen, also wundern Sie sich nicht. Der Prüfer hat den Auftrag, in die Betriebe zu gehen, das ist auch gut so, dass er ein bisschen umschaut, dass er auch sieht, der Kran steht da, das Auto steht dort und so. Und ich lasse die Klienten erfahrungsgemäß nur nie mit dem Prüforgan allein, weil Sie müssen sich vorstellen, die Prüfer sind keine Unmenschen. Ich habe in meiner jahrzehntelangen Erfahrung eigentlich, wenn ich so zurückdenke, nur zwei wirkliche Ungusteln, neurotische Ungusteln erlebt, die wirklich ungut waren. Ansonsten sind es meistens sehr nette, umgängliche Leute, die ihre Pflicht tun und die natürlich so geschult sind, dass sie im Unternehmer ein Feindbild wäre falsch. Aber so doch jemanden sehen, der versucht, irgendwas ins Trockene zu bringen, außerhalb der Steuergesetze. Und ist ja legitim, der Staat braucht Geld. Und viele Klienten, Prüfung ist immer was Unangenehmes. Auch wenn man gelernt hat in der Schule, wer legt schon gern Prüfungen ab, ja. Und jetzt kommt da so ein Betriebsprüfer, das ist nicht angenehm. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Unternehmer dann merken, der oder die ist eh sehr nett und umgänglich, dann beginnen sie zu plaudern. Und das ist schlecht, das möchte ich nicht, weil die haben auch sehr, sehr viel Erfahrung und können durchs Plaudern, na, wo fahren sie denn auf Urlaub, aha, mit Auto, Frankreich-Reise haben sie mit Auto gemacht, ja? Naja, also dann sind wir schon beim Privatanteil des Autos schon ein bisschen weiter. Dann hat er schon mehr Informationen als normalerweise. Oder der Worst Case, ich bin daneben gestanden, ich habe es nicht mehr aufhalten können. Da hat ein schöner Malerbetrieb, erfolgreicher Maler und Anstreicher, einen Traum BMW X5 im Betriebsvermögen gehabt. Wir haben nur ganz wenig Privatanteil ausgeschieden, sonst hat er nur so Fiskal-LKWs gehabt. Und die Prüfung ist schon fast fertig, wir treten auf die Straße, da steht der BMW X5 und der Prüfer sagt zu dem: Ach, das ist ein schönes Auto. Und der Maler sagt: Ja, ganz, das war schon immer mein Traum. Darum fahre ich ja nur in der Freizeit mit dem. Bin daneben gestanden. Na, das Auto ist natürlich aus dem Betriebsvermögen rausgeflogen. Die Antwort war ja eindeutig. Gut, also, das sind so Homos am Rande. Ich muss mir schauen, dass ich mit meinem Programm weiterkomme. Ganz, ganz wichtig, dass Sie sich im Klaren sind, dass die Prüforgane zu Ihnen höchst vorbereitet kommen. Die Unterlagen, die Sie da hergeben, die sind eine Sache. Heutzutage kann man über jeden Menschen, über jedes Unternehmen sehr, sehr viel herausbringen. Und die können, diese öffentlich-rechtlichen Organe, die können auch noch mehr. Gut, das kann jeder, die schauen sich ihre Homepage an, sie schauen, was im Internet über sie herauszubringen ist. Und wenn sie da Ware anbieten auf der Homepage, die sie nie verkaufen, offiziell, ja, dann muss man sich eine Frage gefallen. Kann ja sein, dass das nicht geht oder dass sie das nur wollen, aber es fragt niemand nach. Aber die Information ist einmal an den rübergekommen. Dann Grundbuch. Ich habe einmal eine Prüfung gehabt, wo der Prüfer, sehr sanierter älterer Herr, den ich auch schon sehr gut kenne, also das sind schon so Prüfungen, die für mich sehr angenehm sind. Trotzdem, das war eine unangenehme Situation, sagt er: Naja, und Sie haben ja einen Wald und Sie haben aber die, die Erträge aus dem Wald, Land und Forstwirtschaft ist pauschaliert, sie haben die nie angegeben, wo sind denn die eigentlich, sie haben Abgaben hinterzogen. Und der fragt, ich habe natürlich nicht wissen können, und der sagt, ich habe einen Wald. Und dann hat er nachdenken müssen, dann hat er von der Großtante irgendwo im Waldviertel dreigeteilt mit seinen zwei anderen Geschwistern irgendwo einen Wald geerbt, wusste aber nicht mehr, wo der Wald ist. Also der hätte es nachforschen müssen. Und das Thema war ja erledigt, also der hat keinen Ertrag aus diesen drei Bäumen gehabt. Aber ich meine nur, was in der Praxis alles vorkommt. Naja, Melderegister, ob sie Nebenwohnsitze haben, welche Autos sie haben, der hat Zugang zu dieser zum Verkehrsamt, kann alles abrufen. Firmenbuch ist klar. Ganz wichtig sind auch Kontrollmitteilungen im Akt. Und das ist nichts Schlechtes. Das sind einfach Informationen, die bei anderen Betriebsprüfern gesagt werden. Prüfungen gesammelt werden. Ja? Also da prüft jemand, wie heißt diese große Dachziegelfirma, Wienerberger, und die filtern sie raus, wer bei Wienerberger welche Menge einkauft. Und das geht ja heutzutage elektronisch so einfach, die schicken das in den Steuerakt von ihnen und der Prüfer jetzt schaut nach, welche Eingangsrechnungen sind bei ihnen von Wienerberger. Wenn das stimmt, passt's, ja. Wenn nicht, muss man sich eine Frage gefallen lassen. Also diese Querverbindungen zwischen den Unternehmern, das wird sehr, sehr gerne und sehr häufig gemacht. Im Übrigen, nach § 143 BAO, das trifft uns alle, hat man eine Auskunftspflicht. Ja? Also wenn Sie als Geschäftsführer oder als Eigentümer eines Unternehmens gefragt werden, dann müssen Sie auch antworten. Da kann man nicht sagen, dass das geht mir nichts an, das hat mit meinem Unternehmen nichts zu tun. Ja? Ich kann mich an den Fall bei einer Prüfung erinnern, die mir ein Kollege erzählt hat, Gott sei Dank ist das nicht mir passiert, wäre aber auch ganz lustig gewesen, da ist ein Gastronomiebetrieb geprüft worden, ein sehr hochstehendes Restaurant und Sie wissen ja, die sind normalerweise nicht so erfolgreich, die haben hohe Kosten und das funktioniert eigentlich meistens nicht so, wie es ausschaut. Und der Prüfer, dem war schon langweilig, der hat nichts gefunden, es war formal alles in Ordnung. Und wie er da so sitzt, schaut er sich die Unterlagen an und die waren alle in Säcken eines relativ teuren Modehauses verpackt, ja, und so nebeneinander gestanden. Und der hat sich gedacht, er will jetzt wissen, war vollkommen, hat im Kalten gefischt, ja. Er will jetzt wissen, wie viel die in diesem Modehaus eingekauft haben. Na, das war der Super-GAU, weil die haben in dem Modehaus mehr an Geld gelassen, als sie überhaupt aus der Firma entnommen haben. Ja. Also, da muss man schon wirklich vorsichtig sein. Äußere Betriebsvergleich ist natürlich wichtig. Die Steuererklärungen, die wir abgeben, Sie wissen, das sind so Kennziffern, die werden gespeichert, man muss ja auch die Branche abgeben und die haben wirklich exzellentes Zahlenmaterial in der Hand über die Branche. Wenn jetzt bei Ihnen was extrem abweicht, das kann natürlich sein, Sie sind auf irgendwas spezialisiert, es gibt regionale Unterschiede, ja, das kann man alles erklären. Man muss nur darauf gefasst sein und ich werde bei der Vorbereitung auf die Betriebsprüfung auch noch etwas dazu sagen. Was relativ neu ist, ist das Kontenregister, das ist der letzte Punkt. Ich glaube, das ist erst ab 2017, wenn ich jetzt wirklich im Bilde bin, was ist das? Die Banken müssen der Finanzverwaltung melden, dieser Mensch hat jene Konten bei uns, dieses Unternehmen hat jene Konten bei uns. Ja? Also die Finanzverwaltung kann Einblick haben auf die Anzahl der Konten nicht auf den Inhalt. Also die sehen nicht, die können sich nicht das Konto aufrufen. Ja? Aber natürlich können die ihnen sagen, sie haben 5 Konten bei der Bank und nur 3 sind in der Buchhaltung. Was ist mit den anderen 2? Kann sein, das ist privat oder was auch immer. Ja? Also kann man erklären. Aber die haben diese Informationen. Lang wird es nicht mehr dauern, dass die den Inhalt da anschauen können. Also so ehrlich muss man sein. Bei mir zum Beispiel, ich habe mir das sofort abgerufen, das muss immer nicht stimmen, das Kontoregister, ja. Ich habe mir sofort abgerufen, was ich für Konten habe, und das erste Konto war von der Oberbank. Ich habe aber nur Konten bei der ersten Bank, soweit ich gewusst habe. Das eine Konto, das war von einer, da bin ich beteiligt an einer GmbH, bin dort weder Geschäftsführer, bin dort nicht zeichnungsberechtigt auf dem Konto, und das Konto war in meinem Kontoregister drinnen. Ja? Also das halte ich für unrichtig, aber die Banken machen es. Ja, worauf sollten Sie vorbereitet sein? Da ist einmal wichtig der innere Betriebsvergleich, wenn Sie große Schwankungen haben beim Materialeinsatz, beim Personalaufwand, dann sollte man das begründen können. Die unterschiedliche Auftragsstruktur mag daran schuld sein, die Erkrankung von Mitarbeitern, die werden lange krank, die müssen es mitziehen, womöglich neu jemanden aufnehmen dazu, darum steigen die Personalkosten. Also alles ist begründbar. Es wäre nur gut, wenn man es begründen kann und wenn man es vorher überlegt hat. Den äußeren Betriebsvergleich habe ich vorher schon erwähnt. Wir haben leider auf die Daten, die die Finanzverwaltung hat, keinen Zugriff. Die geben die uns einfach nicht, aber ich mache das so, dass ich zum Beispiel die Datenbank der Ersten kaufe, die sehr, sehr gut und sehr, sehr fein gegliedert haben nach Branchen auch so Vergleiche, und da sieht man dann, da sind 400 Dachdeckerbetriebe drinnen, und das ist dann, hätte ich dann mitbringen können, sonst habe ich nicht dran gedacht, und das ist auch in Größenklassen unterteilt, also da hat man ganz guten Vergleich, und wenn das noch dazu auf Ihr Unternehmen so ziemlich passt, also Materialeinsatz, Personalaufwand, sonstige Kosten und so, dann kann man dem Prüfer schon sagen, schauen Sie, die 400 anderen Betriebe bei der ersten Bank, die sind so ähnlich, also so falsch kann das nicht sein. Das ist schon mal ein bisschen beruhigend. Ihre Lebenshaltungskosten sollten es decken können, weil viele offizielle Lebenshaltungskosten, Miete, Privatautos und so, die liegen auf dem Tisch, die kann man relativ gut nachrechnen. Also darüber sollte man sich Gedanken machen, ist den Leuten immer, vielen auch Klienten von mir, immer unangenehm, wenn man darüber redet, aber es ist ganz einfach wichtig. Ja, in Ihrer Branche sind GmbHs natürlich sehr häufig, also die Rechtsform der GmbH, eine juristische Person. Das hat Spezialfragen zur Folge, nämlich die Frage nach der verdeckten Gewinnausschüttung und nach dem Verrechnungskonto. Bei der verdeckten Gewinnausschüttung werden an die Gesellschafter Begünstigungen, Begünstigungen gewährt. Also zum Beispiel, dem Gesellschafter wird das Dach gedeckt und der zahlt nur das Material und nicht die Personalkosten. Ja, der Personalanteil ist eine verdeckte Gewinnausschüttung oder ähnliches. Da muss man vorsichtig sein. Und dann kommt das vermaledeite Verrechnungskonto. Das gibt bei mir auch immer wieder Diskussionen. Die Geschäftsführer, hauptsächlich trifft es familienhafte GmbHs oder Geschäftsführer, auch Gesellschafter ist, ja, die nehmen sich da flott und frei während des Jahres Geld raus, haben eher einen Geschäftsführerbezug, nehmen sie aber trotzdem noch was raus, sollten das eigentlich mit den Spesen verrechnen, irgendwie klappt das nicht, dann, weiß nicht, kaufen sie sich ein Motorrad oder so, na, das geht auch nicht aus dem Laufenden, das nehmen sie auch da raus, und am Ende des Jahres soll ich die Bilanz machen und sage, Herr und Frau, sowieso, was ist mit dem Verrechnungskonto? Jedes Mal kriege ich die Antwort, was muss falsch verbucht sein? Das gibt's ja nicht. Nein, das stimmt nicht, ja. Mühsam, also es gibt auch Schattenseiten des Berufes, die ein bisschen langweilig sind. Dann schauen wir uns das Buchung für Buchung an. Natürlich stimmt's, ja. Und die müssen sich schon die Frage gefallen lassen, na, wie wollen sie das zurückführen, wenn das gar nicht geht, wenn der laufende Bezug, den sie auch versteuern und der auch den Nebenabgaben unterliegt, so gering ist, dass das nicht möglich ist, dann ist auch das ein Problem bei einer Betriebsprüfung und womöglich eine verdeckte Gewinnausschüttung. So. Ja, ich möchte die nächste Folie überspringen. Sechs häufige Themen. Bewirtung, Repräsentation, Anbahnung, private Veranlassung. Meine Damen und Herren, es war bis vor wenigen Jahren üblich und von mir durchaus unterstützt und wahrscheinlich auch von Ihren Steuerberatern, die dann auch nichts dagegen gehabt haben, ein bisschen private Kleidung, irgendwas Privates hineinzuwerfen, das war ein Volkssport, ja. Man hat das lustig gefunden, es war wie eine sportliche Betätigung und bei der Betriebsprüfung ist das halt rausgeflogen. Ja? Genauso wie bei Bewirtung, Repräsentation, Anbahnung, Sie wissen, Bewirtung ist äußerst problematisch, wenn Sie vor einem Auftrag mit jemandem essen gehen und so, dann bitte auf dem Beleg auch draufschreiben, das geht. Man muss eh die 50% ausscheiden laut Einkommensteuergesetz. Repräsentation geht überhaupt nicht, also wenn Sie mit jemandem auf ein Konzert von Helene Fischer vielleicht gehen, das geht nicht, ja. Das sind mittlerweile finanzstrafrechtliche Delikte, ja. Also wenn das aufgegriffen wird, ich meine, das hängt schon vom Finanzamt natürlich ab, und wie darf und wie Staat besetzt, die Strafsachenstelle in dem Finanzamt ist, ja, aber das sind, die Sachen werden bestraft, ja, und sie müssen sich dann rechtfertigen. Man nimmt ein vorsätzliches Finanzstrafdelikt an, wenn sie ihren dunkelblauen Anzug oder das Cocktailkleid in die Buchhaltung geben. Die Kfz, die sind eher ein eigenes Kapitel, aber ich glaube, das wissen Sie schon sehr gut. Bei den Belegmängeln, da sind wir, wenn wir die Buchhaltung machen, sehr dahinter, dass die Belege auch richtig sind, dass die UID-Nummer des Abnehmers und ihre UID-Nummer und so weiter, mittlerweile gibt es 12 Dinge, die auf der Rechnung drauf sein müssen, Arbeitszeitraum und so, dass das in Ordnung geht. Das könnte natürlich bei einer Betriebsprüfung bemängelt werden, da hat man aber Gott sei Dank, merken Sie sich das, die Möglichkeit der Berichtigung, weil vor kurzem der Europäische Gerichtshof gesagt hat, es kann die Vorsteuer nicht versagt werden, wenn glaubhaft ist, dass das sonstig alles stimmt. Also da haben Sie die Möglichkeit, dass Sie das berichtigen lassen. Aber was sind spezielle Bauthemen? Ja, müssen die Bautagebücher vorgelegt werden? Haben Sie überhaupt Bautagebücher? Ich habe das immer wieder bei Betriebsprüfungen, ist immer wieder diese Frage aufgetaucht. Die Prüfer haben das dann nicht weiterverfolgt, weil sie wahrscheinlich mit dem eh überfordert wären. Aber es gibt schon Aufträge, wo in den rechtlichen Grundlagen des Auftrags die Bautagebücher eine Pflicht sind. Wenn es das also geben muss, dann müssen sie die Unterlagen theoretisch auch vorlegen. Ja? Dann wird man immer wieder gefragt bei der Betriebsprüfung, wie kommt es eigentlich zur Rechnung? In kleineren Betrieben ist das hauptsächlich interessant. Ja. Wer macht die Rechnungen und woher kommen die Daten? Wie läuft das organisatorisch bei Ihnen ab? Bei großen Unternehmen ist das eher alles vernetzt und jeder muss ausfüllen und da muss man es zwar auch erklären, aber meiner Meinung nach ist das problemloser dort. Oder wie werden noch nicht verrechnete Leistungen erfasst? Wenn Sie Stichtag zum Beispiel 31.12. haben, Sie legen Rechnungen im Februar, im März, im April und der Leistungszeitraum betrifft aber auch das alte Jahr. Diese Leistungszeiträume, diese Arbeiten, die werden bewertet und als halbfertige Arbeiten in die Bilanz eingestellt. Damit sollte man sich befassen. Ein großes Problem, das steht da jetzt nicht drauf, was auch relativ neu ist, ein großes Problem sind Scheinunternehmen. Und bitte, bitte, das ist ein Handgriff. Wenn Sie mit jemandem Kontakt aufnehmen, dann der Ihnen nicht so ganz geheuer ist und auch nicht bekannt ist, ja, gehen Sie auf die BMF-Homepage, da steht Rechts- und Betrugsbekämpfung, da rufen Sie sich die Liste der Scheinunternehmen ab. Mittlerweile sind es 111 Scheinunternehmen, mit denen darf man nicht handeln, mit denen darf man keine Geschäftsverbindungen haben und wenn, dann soll es drauf. Weil die Betriebsausgaben werden nicht anerkannt, sie geraten noch unter Verdacht. Siehe meine Einleitung zu den 55 Millionen. Aber die heißen so ganz nett wie GPD Development GmbH, klingt doch nicht gut, ne? Na, aber sind auf der Liste der Scheinunternehmen. Ja, und jetzt habe ich da schon spezielle Bauthemen. Wie geht es weiter? Das Bargeldverbot. Sie dürfen Dienstnehmer nicht in Bar zahlen. Es gibt eine Ausnahme, wenn die kein Konto haben. Diese Ausnahme ist aber nicht Realität, weil es genügt schon die Annahme, der könnte ein Konto haben. Und jeder in Österreich könnte ein Konto haben, auch wenn er aus Ouagadougou ist. Also es gibt im Grunde ein Bargeldverbot. Die Zahlung von Dienstnehmern und die Annahme der Dienstnehmer, auch der wird bestraft. Und die zweite Sache, die Zahlung von Subunternehmern mit Bargeld ist verboten, außer es sind Beträge unter 500 Euro. Also ganz, ganz wichtig, weil in dem Fall mit den Subunternehmern, wenn sie das tun, sie können es nicht als Betriebsausgabe abziehen. Ist also aufgelegt. Wie geht's weiter? Mich interessiert vor allen Dingen, wie viel Zeit ich noch habe. 5 Minuten, gut. Also wir kommen zum Schluss und zur Schlussbesprechung. Hoppla, zur Schlussbesprechung und zur Niederschrift. Steuerrecht ist eine Sache, die Sache, die ich Ihnen da jetzt gesagt habe, bitte beachten Sie die, also für so, wenn Sie Unternehmer sind, ist sowieso interessant, wenn Sie vielleicht nicht so direkt betroffen sind, ist es trotzdem wichtig, so Hintergrundwissen zu haben. Wie läuft es ab? Also der Prüfer prüft, hat Fragen, ich versuche das Ganze zu bündeln und nicht so ausufern zu lassen. Und dann gibt es eine Betriebsbesichtigung, dann gibt es eine Schlussbesprechung, bei der der Unternehmer und ich mit dem Prüfer, mit der Prüferin sprechen. Und das Steuerrecht ist eine Sache, aber wie geht man mit dem Prüfer um, welche Atmosphäre schafft man, ist natürlich die andere. Und ja, dann, ich möchte jetzt sagen, ein Verhandlungsergebnis, stellen Sie sich das nicht zu optimistisch vor, aber in gewisser Bandbreite hat man schon die Möglichkeit zu verhandeln. Ganz kleine Dinge, wenn der nichts anderes findet, aus verwaltungsökonomischen Gründen, sagt man dann, werden die gar nicht aufgenommen. Also irgendwas kommt meistens raus, gerade bei Bauunternehmen. Da gibt es eine Niederschrift dazu, dann gibt es einen Bericht dazu, man atmet auf, hurra, die Betriebsprüfung ist vorbei und es kommt nicht viel raus. Wenn viel rauskommt, wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen, wobei Ungerechtigkeit keine juristische Größe ist, das möchte ich gleich sagen, ja, dann könnte man Beschwerde machen. Ich habe den Super-GAU noch nicht erlebt, aber Kollegen haben mir schon erzählt, dass sie bei Baufirmen erlebt haben, dass sehr, sehr viele Subunternehmerrechnungen von der Finanzverwaltung als getürkt angesehen wurden. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir natürlich ein großes Problem. Das ist dann die sogenannte Schätzung, wenn man sagt, hoppla, ihr Rechnungswesen ist nicht in Ordnung, man schätzt. Die können auch nicht ins Blaue schätzen, die müssen so weit wie möglich, da gibt es XVGGH-Erkenntnisse, die müssen sich an die Realität halten, aber es kommt natürlich meistens eine ganz schöne Stange Geld raus. Und dann legt man Beschwerde ein. Wenn Sie das Wort Beschwerde nicht kennen, den Begriff nicht kennen, das haben wir früher Berufung genannt, das ist jetzt vor ein paar Jahren umbenannt worden. Ja, also wegen Kleinigkeiten wird man nicht in die Beschwerde gehen. Ach ja, ich komme schon zum Ende. Ich glaube, ich habe eine Punktlandung. Was ich nur auch darauf aufmerksam machen möchte, ist, wenn Sie ein Einzelunternehmen sind, die Auswirkungen auf die Sozialversicherungsbeiträge. Ja? Also bis zur Höchstbeitragsgrundlage kann es dann zur Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen kommen. Die sind 28 irgendwas, also das ist nicht wenig Geld. Das kommt dann zur Steuer noch dazu. Also ja, Sie haben jetzt die Möglichkeit, ich hätte dann noch was über die GPLA, aber das war so nur als ich nicht mehr unter, aber ich hoffe, dass dann das Referat dazu verhilft, dass die nächsten Betriebsprüfungen bei Ihnen mit einem kleinen oder einem ganz kleinen Ergebnis enden. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Koberik. Gibt es Fragen von Ihnen? Herr Dr. Koberik steht in der Pause, natürlich, die hier stattfindet, auch noch zur Verfügung.
Zeitrahmen, den man rechnen muss, wenn man keine Prüfung hat. Das ist eine gute Frage, das wollte ich sagen. Ja.
Wann kommt es zu Betriebsprüfungen? Also je länger Sie keine Betriebsprüfung haben, desto eher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine kriegen. Wenn bei Ihnen aber diese Kennzahlen im äußeren Betriebsvergleich gut stimmen, dann hat die Finanzverwaltung oft halt was anderes zu tun. Also da hat man, da habe ich schon gehört von Betriebsprüfern, der steht schon lange auf der Liste, aber wir haben immer was anderes zu tun gehabt. Jetzt kommen wir dazu, ein paar Jahre hat das geruht. Ja. Wenn natürlich was Auffälliges ist, wenn Kontrollmitteilungen sich häufen, dann kommt es zur Betriebsprüfung. Ja. Da war noch eine zweite Frage. Es gibt drei Möglichkeiten und es kommt auf den Willen des Unternehmens an und auf die Zweckmäßigkeit. Ja? Früher hat es Bestimmungen gegeben, es muss unbedingt bei der geprüften Firma sein. Das hat die Finanzverwaltung vehement durchsetzen wollen, es hat nicht geklappt. Die Prüfer wollten das auch nicht, ja? Weil ich meine, in einer Fleischerei nehmen einen Kühlraum sitzen und das Aggregat läuft die ganze Zeit oder ich weiß nicht, wie es in manchen Dachdeckerfirmen ausschaut, das ist vielleicht auch nicht immer so gemütlich, gut, die haben aber ein Büro, aber also meistens ist es bei kleinen und mittelgroßen Firmen beim Steuerberater, bei großen Firmen im Unternehmen selbst. Ja.
Ist das eine Kernbestimmung oder ein Muss?
Eine Kernbestimmung. Es könnte auch bei ganz kleinen Firmen schickt man dem Betriebsprüfer die Unterlagen und der prüft es im Finanzamt, schaut sich das an und dann kommt er. Ja. Wenn Sie die Prüfung, das ist vielleicht noch wichtig, also viele Prüfer rufen an und sagen ihnen, okay, schicken Sie mal per Mail die Unterlagen. Ja? Das kann man machen, man muss sich aber bewusst sein, dass das der Beginn der Prüfung ist. Und wenn Sie Selbstanzeige machen wollen und Sie haben dem die Unterlagen geschickt, ja, und dann sehen Sie den nach einer Woche oder nach 14 Tagen persönlich und sagen, übrigens, ich möchte Selbstanzeige machen, dann ist es zu spät, weil Sie es nicht beim Beginn der Betriebsprüfung gesagt haben. Ja?
Zweifelsfall immer den Steuerberater fragen, ja, auch bevor man was hinschickt, dass sie einlädt. Okay, wie gesagt, Herr Dr. Koberik steht Ihnen jetzt in der Pause für Fragen zur Verfügung.